wenn Sie einfach, wo Lücken sind, noch ein bisschen reinrutschen, dann wäre das für die, die jetzt noch kommen, besser. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Vorlesung Kulturtheorie in Deutschland und Frankreich seit 68. Und wie angekündigt, ist das ja der dritte und letzte Teil meines Versuchs, das Denken über Gesellschaft, über Modernität und über Kultur, wie es sich in Europa in den letzten 200 Jahren dargestellt hat, durchzugehen. Und das hat sich ja vielleicht auch schon rumgesprochen. Es ist dies mein letztes Semester im Amt des Universitätsprofessors. Der Junghegelianer Bruno Bauer, dessen 200. Geburtstag wir in diesem Jahr gefeiert haben, manche erinnern sich noch an die Marx-Vorlesung, Bruno Bauer, der sagte einmal über seinen Lehrer Hegel, der Weltgeist geht nicht in Pension. Aber das ist, bei mir ist das eben ganz anders. Ich gehe in Pension. Vor einigen Monaten hat mir der Rektor zu meinem großen Erstaunen die Dankesurkunde von Herrn Oettinger, der Ihnen sicherlich bekannt ist, für 40 Jahre Tätigkeit im öffentlichen Dienst überreicht. Und dann habe ich mich dann doch etwas erschrocken. Ich hatte völlig vergessen, dass ich mich nun schon so lange an der Universität herumtreibe. Also, wenn mich in dieser Vorlesung dann und wann eine gewisse Wehmut beschleicht, Sie wissen jetzt warum. Aber Sie sind jetzt alle auch schon herzlich eingeladen, das werde ich auch nochmal ankündigen, zu meiner Abschiedsvorlesung am 8. Februar 2010, 16 Uhr in der Aula zu kommen. Bis dahin gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Zur Vorlesung gibt es eine Leseliste, die finden Sie in den im Vorlesungsverzeichnis. Ein paar Bemerkungen dazu. Über die Zeit seit 1968 gibt es im Unterschied zum 19. Jahrhundert, im Unterschied zur Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, der 20er und 30er Jahre, was wir ja behandelt haben, relativ wenig, mich auch nicht unbedingt sehr befriedigende Literatur. Es gibt nicht so viel über die Literatur, aber dafür eine immense Menge von hervorragend Schriften aus dieser Zeit. Und es macht wenig Sinn, wenn ich Ihnen die 1000 Titel, Bücher, Aufsätze, Artikel und so weiter Ihnen alle aufliste, die eingegangen sind in diese Vorlesung. Die meisten Angaben mache ich wie immer im Laufe der Vorlesung an der Stelle, wo sie hingehören, aber vieles wird auch überhaupt nicht erwähnt. Manche herausragende Autoren kann ich auch nur am Rande erwähnen. Was ich für Sie im Netz zusammengestellt habe, das ist eine gegliederte, kurz kommentierte Literaturliste, Leseliste eigentlich mehr, mit ca. 25 Titeln für alle die, die im Winter etwas mehr investieren wollen. Jetzt kommen noch die unvermeidlichen Formalia, die Sie auch alle zum Teil im Vorlesungsverzeichnis schon zur Kenntnis genommen haben. Die Vorlesung ist offen für Hörer aller Fakultäten und Gasthörer, für Studierende der Soziologie, also BA, MA oder Magistersoziologie, ist das hier eine ETCS-freie Zone. Das heißt, ein intellektuelles Vergnügen. Die BA-Studierenden der Fächer Ethnologie, wissenschaftliche Politik, europäische Ethnologie sowie Geschichte können in dieser Vorlesung 6 ETCS-Punkte erwerben. Es gibt keine Anwesenheitslisten. Sie kommen trotzdem regelmäßig. Wenn Sie verhindert sind, melden Sie sich bitte vorher per E-Mail bei mir ab. Der Anmeldeschluss für diese Vorlesung ist heute. Etliche haben sich ja auch schon bei mir per E-Mail angemeldet. 6 ETCS-Punkte kommen auch die Studierenden aus Austauschprogrammen, die Erasmus-Studenten und sonstige Freemover dieser Erde. Studierende in Diplom- und Magisterstudiengängen außerhalb der Soziologie, in Lehramtsstudiengängen, die können bei regelmäßiger Teilnahme einen Hörerschein erwerben, wenn das die Studienordnung vorsieht. Und alle, die müssen sich auch anmelden bei mir per E-Mail, und alle, die sich per E-Mail angemeldet haben, die bekommen nächste Woche ein E-Mail von mir. Ja, die Gliederung der Vorlesung. Die Vorlesung hat, wie Sie sehen, vier große Teile. Der erste Teil, Methode und Stil. Der zweite Teil, Ethik. Der dritte Teil, Morphologie. Der vierte Teil, Moment. Da ist mir eine andere Gliederung dazwischen gekommen, die kommt auch noch. So. Also, Methode, die Gliederung finden Sie auch im Netz, das müssen Sie sich jetzt nicht aufschreiben. Diese Teile sind da zum Teil noch etwas ausdifferenzierter in der Ankündigung enthalten. Im ersten Teil Methode und Stil, der nun schon angefangen hat, geht es um das, was man postmodernes Denken bezeichnen könnte, also jene Arten zu denken, die eben insbesondere zwischen deutschen und französischen Intellektuellen seit 68 lange Zeit umstritten sind. Danach folgt ein Teil 2, Ethik, ein langer Teil, der nicht zu vermeiden ist, wenn man sich mit Kulturtheorien in Deutschland und Frankreich seit 68 beschäftigen will. Es geht nicht um Moralpredigten, auch nicht um den neuen deutschen Ernst der Lage, sondern es geht um das, was ich ethische Problematisierungen nenne, die meist mit der Formulierung anfangen, Ethik nach. Ethik nach. Es geht in diesem langen Teil um ethische Problematisierungen nach dem Archipel Gulag, nach Auschwitz, nach Hiroshima. Ethische Problematisierungen also nach den Schrecken der Weltbürgerkriege im 20. Jahrhundert, und zwar so, wie sie von deutschen und französischen Kulturtheoretikern in sehr unterschiedlicher Weise, wie Sie merken werden, reflektiert werden. Dann Kapitel 3, Morphologie, Deutsch Gestaltlehre, handelt von 68 in Häkchen gesetzt. Das verwirrt vielleicht etwas. Gemeint ist so ein Versuch wie eine Morphologie der 60s, also der Ereignisse, von denen man, wie Sie vielleicht schon mal gehört haben, nicht sicher ist, ob sie ganz rasch vorbei waren. Lichtjahre von heute entfernt, eigentlich ferner noch als Jäger-Sammler-Gesellschaften, oder ob hier etwas abgeschossen wurde, das noch unterwegs ist. Also Morphologie der 60er Jahre, das nenne ich Gestaltlehre von 68. Ich möchte etwas von der Art zu denken und Praktiken anzulegen vorstellen. Der vierte Teil schließlich Wahrheitspraktik, der äußere Rand der Vorlesung. Da geht es um einen bestimmten Wahrheitspraktiker, nämlich um Michel Foucault, dessen Denken in den 60er und den 70er, 80er Jahren ich Ihnen vorstellen müsste. Ja, so viel vorab. Für die, ich hatte ja schon gesagt, diese Vorlesung ist der dritte Teil der Reihe. Für diejenigen, die die letzten Vorlesungen nicht mitgehört haben, will ich den Kontext nochmal erläutern. Das ist für einige von Ihnen eine Wiederholung. Es geht bei diesen Unternehmungen um den Versuch, das Denken über Gesellschaft, über Modernität und über Kultur, so wie es sich in Europa in den letzten 200 Jahren dargestellt hat, durchzugehen. Dafür braucht man eigentlich mehrere Leben, um das halbwegs ordentlich zu machen, aber die Zeit haben wir nicht und die Studienzeit ist auch kürzer geworden und es gibt auch noch andere Fächer und anderes in der Soziologie. Im letzten Semester war er wesentlich ruhiger, der Kleine. Ja, da war das überhaupt nichts ausgemacht. Aber offensichtlich wächst er. Wenn Sie sich diese Gliederung vor Augen führen, so entdecken Sie neben der Semestergliederung eine andere zeitliche Gliederung und Sie entdecken eine systematische Gliederung. Vielleicht zunächst zur zeitlichen Gliederung. Die erste Vorlesung handelte vom 19. Jahrhundert, die zweite konzentrierte sich im Wesentlichen, jetzt im Sommer war das, auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die dritte Vorlesung führt als Zäsur die Formulierung 68. Ja, es gibt so etwas, Odo Marquardt hat das mal so genannt, wie eine Zäsurbedürftigkeit des modernen Menschen. Das ist eine eigenartige konstitutionelle Schwäche, argumentativ ohne Zäsuren nicht auskommen zu können. Und die Zäsuren laufen ja immer weiter, die kennen Sie alle, nicht? Zäsur 89-90, Zäsur 11. September, Zäsur 2008, Lehman Brothers und die nächste Zäsur kommt bestimmt. Umso wichtiger ist die Frage immer, wann denn in einem Zeitkontinuum die Zäsuren gesetzt werden. Und warum werden sie gesetzt? Das ist die Frage. Und an der Art und Weise, wie nämlich Autoren oder Autorinnen Zäsuren setzen, können sie schon eine ganze Menge ablesen. Das ist eigentlich schon eine Frage der Methode und des Stils. Über wann fängt jemand an, etwas zu erzählen? Wo überspringt er Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte? Welche Zäsuren, welche Einschnitte werden gesetzt? Wohin geht sozusagen der Griff in die Kisten der Vergangenheit? Bei mir sieht das, wie gesagt, so aus. Karl Marx schwamm in der Mitte des 19. Jahrhunderts wie ein Fisch im Wasser. Die Älteren von Ihnen kennen vielleicht die Formulierung. Zum methodischen Vorgehen gehört immer auch das Implizite, wobei man nie genau weiß, ob man das, was man impliziert, ob man das nun expliziert oder ob man es sein lässt, einfach weitermacht. Jetzt will ich es mal explizieren, nicht dieser Satz, Karl Marx schwamm in der Mitte des 19. Jahrhunderts wie ein Fisch im Wasser, das ist ein Zitat, nämlich ein Zitat von Michel Foucault hier am Februar 1972, dem Tag der Ermordung des militanten Maoisten Pierre Auvernay durch den Werkschutz der Renault-Werke. Foucault wird von der Polizei festgenommen. Das ist ein Zitat von Michel Foucault, der eben nicht in der Mitte des 19. Jahrhunderts wie ein Fisch im Wasser schwamm, sondern am Rand dieser Vorlesung in diesem Semester noch ausführlich vorkommen wird. Aber auch dieser Satz, genauer zitiert, sagt er, der Marxismus ruht im Denken des 19. Jahrhunderts wie ein Fisch im Wasser, ist auch ein implizites Zitat, nämlich ein Zitat des Staatsgründers der Volksrepublik Chinas und Massenmörders Mao Zedong, der sagte eben, dass die wahren Revolutionäre im Volke sich wie Fische im Wasser bewegen sollten. Sie merken, es ist ein schwieriges Knäuel, was in diesen impliziten Anspielungen auf Sie zukommt. Und in diesem Semester kommt ja auch ein ganzer Bogen vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart zu einem vorläufigen Abschluss. Ja, also bei mir schwamm, wie gesagt, Karl Marx auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit Ausblick auf zwei Ufer. Einmal auf Hegel und die Französische Revolution von 1789. Und das andere Mal auf Friedrich Nietzsche, der am 25. August 1900 in Weimar in geistiger Umnachtung starb. Die zweite Vorlesung im Sommer setzte um 1900 ein mit Max Weber und Sigmund Freud. Ausführlich behandelt habe ich die Zäsur des Ersten Weltkriegs und die aus der Erfahrung dieses Zusammenbruchs der europäischen Welt hervorgegangenen radikalen Theorien der radikalen Rechten und der radikalen Linken. Ernst Bloch, Ernst Jünger, Georg Lukács, Karl Schmidt, Wilhelm Reich und Arnold Gehlen. Ich habe diese Theoretiker der ungeliebten Moderne bis 1945 in den Blick genommen. Das sind, wenn man so will, postnietzschianische Theorien. Und diese Vorlesung sollte jetzt eigentlich aus dem Sommer, die sollte jetzt eigentlich schon als Podcast der UB Freiburg online stehen, aber das Rechenzentrum braucht offensichtlich noch Zeit, und wenn wir dieses Semester mit der Technik ordentlich klarkommen, dann werden Sie am Ende auch diese Vorlesung als Podcast sich runterladen, wenn Sie denn nochmal was nachhören wollen. Ja, Zäsuren wollen überlegt sein. Die dritte Vorlesung datiert eben seit 68, ein Datum, das für Ereignisse steht, deren Status unsicher ist. Das haben Sie bei den letzten Jubiläumsorgien im letzten Jahr ja gemerkt. Nicht? Bis heute scheiden sich einfach an diesem Datum die Geister, und deshalb ist es auch noch nicht zu Ende, solange sich die Geister daran scheiden. Viele, wie der von mir hochgeschätzte Freiburger Kollege und Emeritus Wilhelm Hennis, die sehen das so, wie er sagt, 1968 war schrecklich. Ich bin nicht ganz dieser Auffassung und werde mir Mühe geben, eben das Schöne und das Schreckliche herauszuarbeiten. 68 macht als Zäsur aus vielen noch zu erläuternden Gründen einen Sinn, und ein Grund sei gleich genannt. In den 60er Jahren und danach sind die Interpretationen der Modernitätskatastrophen des 20. Jahrhunderts entstanden und verbreitet, mit denen wir es bis heute so oder so zu tun haben, wenn es eben um Moderne oder Postmoderne geht. Ethik nach Post, nach diesen Modernitätskatastrophen. Diese Gliederung der zeitlichen Zäsuren wird auch einsichtiger, wenn ich mich dem systematischen Aspekt zuwende. Also es ging um Gesellschaft, es ging um Moderne und jetzt geht es um Kultur. Gesellschaft, Moderne, Kultur, das gibt eine systematische Reihe. Zuerst Gesellschaft, dann die Moderne, dann die Kultur. Und Sie werden sich natürlich zu Recht fragen, wieso denn diese Reihe? Wieso nicht zuerst Kultur? Wieso Kultur erst seit 68? Wieso Moderne nur bis 45? Warum nicht Gesellschaft heute? Nun, ich brauche etwas Zeit, um das zu erläutern. Das ist nicht einfach. Sie müssen Geduld haben. Vielleicht sage ich es mal so, das Verstehen einer Gliederung setzt voraus, dass man verstanden hat, was eine Gliederung ist. Ich werde mir Mühe geben, nicht allzu sehr abzudriften, aber abschweifen muss ich. In einer Vorlesung über Postmoderne geht es immer auch um ein Supplement, um etwas, was dazukommt. Das lässt sich nicht vermeiden. Also, was ist eine Gliederung? Die Gliederung ist die Ordnung der Dinge. Formulierung haben Sie auch schon mal gehört, Ordnung der Dinge, so lautet der deutsche Titel eines Buches von Michel Foucault, den ich am Rande schon mal genannt habe und jetzt wieder nenne und der uns auch die ganze Vorlesung über begleiten und verfolgen wird. In das Vorwort dieses Buchs hat Foucault einen Text aufgenommen, den ich Ihnen vorlesen möchte. Vielleicht werde ich ihn auch noch öfters zitieren. Es ist nämlich ein Text zur Beantwortung der Frage, was ist eine Gliederung? Der Text zitiert eben eine gewisse chinesische Enzyklopädie, in der es heißt, ich zitiere, dass die Tiere sich wie folgt gruppieren. A. Tiere, die dem Kaiser gehören. B. einbalsamierte Tiere. C. gezähmte. D. Milchschweine. E. Sirenen. F. Fabeltiere. G. herrenlose Hunde. H. in diese Gruppierung gehörige. I. die sich wie Tolle gebärden. K. die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind. L. und so weiter. M. die den Wasserkrug zerbrochen haben. N. die von Weitem wie Fliegen aussehen. Und Foucault merkt an, bei dem Erstaunen über diese Taxonomie erreicht man mit einem Sprung, was in dieser Aufzählung uns als der exotische Zauber eines anderen Denkens bezeichnet wird, die Grenze unseres Denkens, die schiere Unmöglichkeit, das zu denken. Zitat Ende. Unmöglich, das zu denken, dabei handelt es sich ja um eine Gliederung der Tiere. Sie sehen, das nennt man einen Abgrund. Ein Abgrund, an dem man eine lange Pause machen könnte, um die Ratlosigkeit in sich aufsteigen zu lassen. Es gibt offensichtlich eine Ordnung, denn sonst könnte man ja nicht sagen A, B, C, D. Aber diese Ordnung ist irgendwie ja, unsichtbar, labyrinthisch. Wobei ich Sie auch gleich darauf aufmerksam machen muss, dass in einer Vorlesung, die die Jahreszahl 68 im Titel führt, man ohne das Labyrinth und das Labyrinthische überhaupt nicht auskommt. Denn das Gefühl, in einem Labyrinth zu sein, ohne klaren Ausgang, ist in gewisser Weise konstitutiv, vielleicht auch heute durchaus noch vertraut. Ja, jetzt kommt nämlich auch die falsche Folie, wie Sie sehen, die ich am Anfang hatte. Explication du plan du Labyrinth. Hier geht es um ein Labyrinth und es geht auch um Tiere. Das Beispiel ist nicht von Foucault, sondern ich habe das gefunden. Die Tiere sind aufgeführt nach den arabischen Ziffern 1 bis 39. Arabische Ziffer ist Grundlage der europäischen Moderne. Als der Papst, erinnere ich mich, als er noch Kardinal Ratzinger war, Da hat er dem italienischen Regierungschef Berlusconi, der heute noch Regierungschef ist, nach dem 11. September zu Recht widersprochen, als Berlusconi behauptete, die westliche Kultur sei überlegen. Da hat Ratzinger gesagt, die westliche Kultur ist nicht überlegen, sie basiert auf der Leistung der Araber. Wobei man hinzufügen müsste, es gibt generell zwar überlegene Technik und überlegene Waffengewalt, aber ob es eine überlegene Kultur gibt, damit werden wir uns wohl noch beschäftigen müssen. Also zurück zu den arabischen Ziffern, die Sie hier sehen. Erstens Le Duc et les Oiseaux, zweitens Le Coq et la Perdrix, Le Coq et le Renard und. Das ist auch eine Ordnung, eine Gliederung. Aber eine seltsame Ordnung, eine, muss ich sagen, jetzt noch für Sie vielleicht seltsame Ordnung, die aber ganz schnell, blitzschnell wohl vertraut wird. Passen Sie auf, jetzt ist das ja noch alles völlig unklar. Aber gleich haben Sie es immer gewusst, wenn ich Ihnen sage, diese Tierpaare hier, das sind die Gestalten der Fabeln des Aesop. Arabisch 1 bis 39 in der Reihe, wie Aesop sie in seinen Tierfabeln erzählt hat. Und sehen Sie, der Abgrund ist schon überbrückt. Wenn wir so die Gliederung in ihrem Sinn erkannt haben, bleibt eigentlich nicht viel übrig. Es bleibt nur das Problem, warum soll das denn jetzt eigentlich ein Labyrinth sein? Denn es ist hier doch völlig klar, dass eben Le Duc et les Oiseaux, Le Coq et la Perdrix etc. etc., dass die deshalb so zusammengehören, weil das die Reihe der Fabeln des Aesop ist. Wo ist nun denn das Labyrinthische überhaupt? Nun, das Labyrinthische an dieser Sache ist dieses hier. Das ist eine Karte, eine Aufsicht des Labyrinths in den Gärten des Schlosses von Versailles. Die Tiere stehen nämlich natürlich bei Aesop im Text, aber nicht nur, sie stehen auch als Figuren auf den Springbrunnen im Labyrinth von Versailles. Deutschland, Frankreich, da muss man natürlich in der ersten Stunde schon irgendwie Versailles sagen. Als der amerikanische Filmstar und spätere Präsident Ronald Reagan Hollywood verwöhnt in Versailles war, da zwickte er seine Frau Nancy leicht in den Arm und sagte, that's a real thing. Also das ist der Plan, das heißt der Grundriss des Labyrinths. Hier gucken Sie jetzt von oben drauf, das heißt Sie haben das, was man sich immer wünscht, den Überblick, den Sie nicht haben, wenn Sie vor dem Labyrinth stehen. Da ist es nämlich unübersichtlich. Also hier auf der Zeichnung ist der Eingang. Den dann führt sozusagen die gestrichelte Linie durch das Labyrinth hindurch bis zum Ausgang an den 39 Brunnen vorbei. Das ist diese Folien, die ich Ihnen zeige, ist die Ausgabe von Johann Ulrich Kraus, Augsburg etwa 1690 gedruckt. Eine Übersetzung des französischen Wegweisers durch das Labyrinth von Versailles. Das heißt, auch in dieser Zeit hatte man bereits ein Bedürfnis nach Orientierungsveranstaltungen, Orientierungswegweiser. Ja, und so sieht der Eingang aus in das Labyrinth. Also der Eingang nicht von außen, sondern der Eingang von innen gesehen. Wenn man hereingegangen ist und noch einmal den Kopf ein bisschen zur Seite dreht. Was übrigens eine der Hauptregeln aller Methode ist, gleich in welchen Fächern. Das können Sie sich auch hinter den Spiegel hängen, wenn Sie anfangen. Erst einmal eine Operation vornehmen und den Unterschied von außen und innen bestimmen. Bei allen Dingen, die Sie in der Soziologie oder in anderen Wissenschaften tun, müssen Sie diesen Unterschied erstmal bestimmen. Was ist Außenseite, was ist Innenseite? Exterieur, Interieur. Ob Sie außen vor einer Sache stehen oder ob Sie schon drin sind, das bekommen Sie eben durch so eine Drehung des Kopfes heraus. Die physiologischen Anthropologen haben auch herausgefunden, dass die Entdeckung von etwas Neuem, Innovationen wollen wir ja alle, ne? Die Entdeckung von etwas Neuem physiologisch mit der Drehung des Kopfes verbunden ist. Anders gesagt, das neue Ereignis kommt nicht von vorn, es kommt nicht von hinten. Intelligenz ist nicht frontal, sondern Intelligenz ist daneben. Man muss eben den Kopf drehen. Frontales Sitzen vor Monitoren bringt, wie Sie wissen, nicht unbedingt viel Neues, aber das Drehen des Kopfes sehr wohl. Also mein Ratschlag, öfters mal nach rechts und links schauen. Also das ist der Eingang des Labyrinths von Ihnen gesehen. Ich hoffe, ich nerve Sie nicht. Wir sind in einer postmodernen Vorlesung, wie Sie merken. Das ist der Eingang des Labyrinths von Ihnen gesehen, wenn man den Kopf dreht noch einmal. Links die Abbildung der Liebe. Rechts die Figur des Aesop. Der hält eine Papierrolle in der Hand, kann man hier schlecht erkennen, und zeigt mit dem Finger auf die Liebe, und die hält ein Knäuel Garn in der Hand. Und diese Anordnung hat wie jede Gliederung etwas zu bedeuten. Das gilt vielleicht viel wichtiger auch umgekehrt, als ein praktischer Ratschlag für das künftige Studium. Wenn Sie eine Bedeutung produzieren wollen, dann machen Sie vielleicht erstmal eine Gliederung. Durch das Machen einer Gliederung erzeugen Sie eine Bedeutung. Es ist nicht immer so, dass man erst die Bedeutung hat und dann die Gliederung macht. Es geht auch umgekehrt. Bedeutung, also hier zusammengefasst, die Liebe. Wenn sie die Menschen in diesem Irrgarten herumirren lässt, hat auch den Faden in der Hand, mit dem sie die Irrenden wieder aus dem Irrgarten herausziehen kann. Aber nicht nur der Faden zieht uns heraus, der Faden, den wir eben nicht verlieren dürfen, der Faden, den ich mit diesem Einstieg in die Gliederung der Vorlesung schon enorm strapaziert habe, der Faden, der bei Ihnen vielleicht auch schon gerissen ist. Also nicht nur der Faden zieht uns aus dem Labyrinth heraus, sondern auch die Weisheit der Fabeln des Aesop, die die rechten Wege zeigen. Und das kann man eben alles erkennen, wenn man sich kurz nach dem Eintritt ins Labyrinth von Versailles noch einmal umdreht. Und falls Sie denken, ich wäre noch nicht drin in der Vorlesung oder Sie das Gefühl haben, das sind Präliminarien im Außen, wir sind bereits bei Punkt 1 von Methode und Stilgliederungen, den ich hiermit eigentlich auch schon, nein, ich kann ihn noch nicht abschließen. Wir sind bereits bei den Gliederungen. Ich beziehe mich ja auf die Gliederung außerhalb der Vorlesung dieses Semesters und expliziere Ihnen in gewisser Weise die innere Gliederung dieser Vorlesung. Also nochmal zu unserer äußeren Gliederung. Gesellschaft, Moderne und Kultur. Die systematische Reihe ist, wie gesagt, absichtsvoll. Die Entdeckung der Gesellschaft und die Erfindung der Soziologie, das hatte ich im letzten Winter ausgeführt, ist ein Vorgang des 19. Jahrhunderts. Soziologie ist in der Kernfiguration eine Wissenschaft des 19. Jahrhunderts und es ist überhaupt nicht leicht, dieses altertümliche Ungetüm für das, was uns heute auf den Nägeln brennt, umzubauen. Schon bei Max Weber sind die sozialen Fragen oder, wie man im 19. Jahrhundert sagt, die sozialen Probleme, die gesellschaftlichen Probleme, sie sind überwölbt bei Max Weber von einer anderen Dringlichkeit, nämlich die Dringlichkeit des modernen Rationalisierungsprozesses zu verstehen. Die Moderne, das ist bei Weber eine höchst schwierige Angelegenheit geworden und mit dem Ersten Weltkrieg wird die Moderne als etwas erfahren, das man eigentlich doch zügig zu Ende bringen sollte. Die Moderne, das ist die Dauerkrise, die sich eigentlich so nicht halten kann. Entweder muss das Chaos von rechts beseitigt werden oder es muss von links überwunden werden, so jedenfalls die radikalen Theorien, die ich im Sommer behandelt habe. Und alle Radikalen in dieser Zeit in Europa sind sich einig in einem Punkt, sie sind sich einig, dass der Krise der Moderne ein Ende bereitet werden muss. In diesem sinnlosen leeren Gehäuse fühlte sich kaum einer, der nachzudenken angefangen hatte, recht wohl. Jünger, Bloch, Lukács, Schmidt, Wilhelm Reich, Arnold Jehlen, alle diese bedeutenden Autoren, mit denen in den Genealogien der politischen rechten und politischen Linken bis heute ja weitergedacht wird, sie haben ihre Diagnosen und Therapien auf das Finale der modernen Gesellschaft hinzugespitzt. Ich gehe nun davon aus, dass die tiefgreifende Problematisierung der ungeliebten Moderne eine Phase ausmacht, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominiert. Anders gesagt, so wie die Frage nach der Gesellschaft im 19. Jahrhundert auftaucht und mit der Erfindung der Soziologie beruhigt wird, intellektuell beruhigt wird, nicht, dass die praktischen Probleme sich gelöst haben, aber eine intellektuelle Beruhigung tritt ein, man versteht es wenigstens, worum es geht, so haben die Versuche der ungeliebten Moderne ein Ende zu bereiten in den Katastrophen des Zweiten Weltkriegs und den Absurditäten des Kalten Krieges ihr Ende gefunden. Das war sozusagen damit auch vorbei. Seit 1968, dem Ende der Nachkriegszeit, wie es ja auch heißt, geht es nun um etwas anderes. Sicher ist die Rede von der Kritik der Gesellschaft, vom Leiden an der Moderne präsent bis heute. Probleme verschwinden auch nicht einfach, aber es gibt Lösungen dafür. Diese Reprisen dürfen wir uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit den internationalen Aufständen von 1968 ein Supplement, ein zusätzliches noch dazugekommen ist, ein zusätzliches hereingeschneit ist, nämlich die Frage nach der Kultur oder nach der Revolutionierung der Kultur, nach dem Umbau der Kultur, nach der Gewalt in der Kultur etc. Seit 1968 erleben wir einen Jahr für Jahr einen kontinuierlichen Aufstieg des Wortes Kultur, das man schon immer gekannt hat, dieses Wort auch immer gesprochen hat, aber mit dieser Dringlichkeit doch anders. Die Kulturthematik legt sich über die moderne Thematik, genauso wie sich die moderne Thematik über die Gesellschaftsthematik gelegt hat. Kultur ist der große Referenzpunkt seit 68 und wir werden auch noch zu klären haben, was das eigentlich meint, Kultur. Und es wird sich die dringliche Frage auch stellen, welche Kultur ist denn wünschenswert? Was wir seit 1968 im Streit um die Postmoderne erleben, das ist so die Generalhypothese der ganzen Vorlesung, ist ein Streit um die Einfügung von Kultur in den Prozess der Selbstorganisation und Selbstbestimmung der Gesellschaft. Und das läuft weiter seit 68. Also vielleicht erinnern Sie sich noch, als der 11. September, die Anschläge vom 11. September da waren, da sagte unser damaliger Bundeskanzler, dies ist ein Anschlag auf die zivilisierte Welt. Er sagte nicht, das ist ein Anschlag auf die westliche Kultur. Die Medien haben das dann auch gesagt, Anschlag auf die zivilisierte Welt. Einige Tage lang war das Wort Kultur verschwunden. Ist auch eine gute Formulierung, Anschlag auf die zivilisierte Welt. Und dann sagte unser Außenminister damals, wie Schröder auch, ein etwas bekannterer 68er, wir lassen uns nicht in einen Kampf der Kulturen hineinziehen. Und da war sie wieder, die Kultur. Tage später in Breiten sagte Schröder, wir wollen keinen Kampf der Kulturen, es geht um die Kultur, im Singular. Sie merken, das ist etwas eierig alles. Was wir, wie gesagt, seit 68 als Streit um die Postmoderne dann auch erleben, das ist dieser Streit um die Einfügung von Kultur in den Prozess der Selbstorganisation und Selbstbestimmung der Gesellschaft. Bei der Diskussion um postmodernes Denken geht es nicht primär um Gesellschaftliches. Es geht auch nicht primär um Modernes, sonst macht ja dieser absetzende Begriff postmodern gar keinen Sinn, sondern es geht im Kern um mögliche Umbauten von Kultur. Und genauso wie die Menschen des 19. Jahrhunderts überhaupt erstmal lernen mussten, was das ist, Gesellschaft, und genauso wie die Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schmerzlich erfahren mussten, was das heißt, die Krise der Moderne überwinden zu wollen, ihre Krise beenden zu wollen, genauso mühevoll ist seit 68 das Basteln an Wirklichkeiten, an der Herstellung von Wirklichkeiten, die den Titel Kultur verdienen. Also in der Außengliederung steht diese Vorlesung an dritter Stelle, Gesellschaft, moderne Kultur. Und was die Methode und den Stil angeht, sind, wie Sie eben mitbekommen haben, Gliederungen, Wege, Bedeutung herzustellen. Gliederungen sind sozusagen Sinngeneratoren und das wollen eben auch die vorgestellten Gliederungen sein. Damit bin ich mit diesem Punkt Gliederungen nun zu Ende und ich komme zum zweiten Abschnitt des ersten Teils der Vorlesung, postmodernes Denken. Ja, was modern ist und was postmodern ist, da herrscht eine große Unsicherheit im Gebrauch der Vokabel. Auch diese Derivate Modernität, Modernisierung sind in sich strittig und es kann einem bei der Lektüre häufig passieren, dass jemand von Moderne redet, aber ein verkappter Postmoderner ist oder ein sich Postmodernender sich bei näherem Hinsehen doch als schlichter Modernist erweist. Und schließlich haben wir noch diese eigenartigen Verschlingungen wie die Arbeit, die ich auch in der Literaturliste aufgeführt habe, von Wolfgang Welsch, unsere postmoderne Moderne, unsere postmoderne Moderne, der dann vielleicht auch noch eine modernere Postmoderne beiseite treten kann. Und dann mehren sich natürlich auch die, würde ich mal sagen, denkfaulen und lesefaulen Stimmen, denen das alles sowieso viel zu kompliziert ist. Für sie ist seit den 90er Jahren Postmoderne ein Luxusartikel der 80er Jahre, der nun einfach auch unmodern geworden ist. Wieder andere schlagen die Postmoderne der Spaßgesellschaft der 90er Jahre zu und dekretieren jetzt, sei nun endlich Schluss mit lustig, wie Peter Hane das im Buchtitel seines Buchs formuliert hat. Schluss mit lustig. Versuchen wir in diesem Wirrwarr einige Unterscheidungen. Zunächst muss man sagen, Moderne ist ein recht zweideutiger Begriff. Er verweist einmal auf eine zeitliche Dimension. Moderne kann ein Zeitabschnitt sein, eine Epoche, die moderne Zeit. Zum anderen verweist der Terminus auf qualitative Merkmale. Also bestimmte Verfahren können als modern qualifiziert werden, bestimmte Haltungen können modern genannt werden und sie können durchaus mit unmodernen Phänomenen in derselben Zeit existieren. Also Zeitaspekt und qualitativer Aspekt, sie treten meist eng verzahnt miteinander auf und das macht die Sache oft sehr verschlungen. Aber nicht nur dies, in beiden Aspekten selbst, also im Zeitaspekt und im qualitativen Aspekt, liegen ja für sich immer schon enorme Probleme, wenn man sich an die Verwendung des Begriffs Moderne macht. Dieser Zeitaspekt und Qualitätsaspekt der Unterscheidung trifft nun aber auch genauso für den Terminus postmodern zu. Man kann sich Postmoderne als einen Zeitabschnitt vorstellen oder als eine bestimmte Qualität. Und ich will auch gleich vorweg sagen, dass ich selbst aus Gründen, die ich dann noch erläutern werde, den Terminus postmodern nicht als auf einen Zeitabschnitt bezogen gebrauche, sondern als eine Qualitätsbezeichnung. Ja, um das zu erläutern, fange ich vielleicht mit einem Beispiel aus der Kunstgeschichte an, das Sie sicher auch kennen. Die impressionistischen Maler Ende des 19. Jahrhunderts nannten das, was sie taten, moderne Malerei. Und sie setzten sich ab von der Art zu sehen und zu malen, die bis dato schön galt. Und auf die moderne Malerei der Impressionisten folgten Maler, die Bilder ihrer impressionistischen Kollegen als sehr unmodern empfanden und den Titel moderne Malerei nun für sich beanspruchten. Und die nachfolgenden Generationen machten es ebenso. Die je nachfolgende Malerei definierte sich als die Moderne und setzte ihre Vorgänger in das Licht der Unmoderne. Und wenn Sie heute im kunstgeschichtlichen Bereich mal ein Handbuch oder was sowas aufschlagen, dann können Sie für die Maler des Impressionismus, Expressionismus auch der 20er Jahre auf einen Begriff stoßen und die heißen dann Maler der klassischen Moderne. Das ist, wenn man sich den Begriff einmal genauer anguckt, ja eigenartig, nicht? Die Moderne wird alt und erhält den Zusatz klassisch. Jedenfalls aus der Perspektive des Betrachters, des Kunsthistorikers. Das heißt, Kunsthistoriker stehen ja vor dem großen Problem, eine ganze Reihe von Künstlern und Künstlerinnen, die jede von sich behaupten, moderner als ihre Vorgänger zu sein, irgendwie zu klassifizieren. Und in dieser Problemlage ist überhaupt zuerst der Terminus postmodern entstanden, und zwar bei Federico de Onís in einem spanischen Text, da der Antologia de la Poesia, da gruppiert er jetzt so, 1896 bis 1905 Modernismo, 1905 bis 1915 Postmodernismo, 1914 bis 1932 dann Ultramodernismo. Müssen Sie jetzt nicht merken, nur zur Illustration. Nicht? Dieser Mann stand vor einem Problem. Nämlich er stand vor dem Problem, die sich steigernden künstlerischen Avantgarden, jetzt 1934, da ist das nämlich publiziert, rückblickend zu ordnen. Und dann ist er auf diese Gliederung gekommen. Also der Terminus Postmoderne taucht zunächst einmal in dem ganzen Bereich der Versuche auf, in die moderne Kunst, Musik, Dichtung Differenzierungen einzuführen, um deutlich zu machen, wovon man redet. Es geht also um eine Differenzierung von künstlerischen Avantgarden, von künstlerischen Stilrichtungen. Ja, soweit, so gut. Gehen wir nochmal zur modernen Malerei, die nun auch schon ihre Geschichte hat, ihre eigene Geschichte. Und wenn Sie sich intensiver damit beschäftigen, werden Sie feststellen, dass ja heute so ziemlich alle Möglichkeiten zu malen, ob nun abstrakt oder gegenständlich, ob nun mit ganz wilden Pinselstrichen oder pingelig genau oder ob nun realistisch oder fantastisch, ob nun nur mit Farbe und Leinwand oder auch nur mit anderen Materialien, mit Pappe, Plastik, Fotos, Zeitungspapier, Sand, Draht, ob nun auf dem Bild oder am Bild oder um das Bild herum gearbeitet wird oder ob es Installationen gibt oder Happenings etc. Sie werden feststellen, dass eigentlich ja so ziemlich alle denkbaren Möglichkeiten irgendwie realisiert sind. Und avantgardistische Künstler von heute haben ja auch enorm schwer, etwas zu machen, was so nicht schon mal so ähnlich irgendjemand anders vorher gemacht hat. Es hilft da meist nur die Vergesslichkeit. Und da Künstler aber weitermachen wollen, kommt es dann zu einer Art von Reprisen. Die alten modernen Wilden werden von den neuen modernen Wilden aufgegriffen. Dann gibt es von Zeit zu Zeit die berüchtigten Neos, nicht die Neorealisten, die Neotaschisten. Dann gibt es auch Retros wieder, Retro-Monumentale, Retro-Miniaturen und so weiter. Also ich nenne das Neo-Retro-Spiel, auf das man nicht unbedingt mit Verachtung schauen sollte, weil ja hier ein echtes Problem ist. Und dieser turbulente Prozess kann natürlich auch dazu verleiten, hier gar nicht mehr von Moderne zu sprechen, sondern von Mode. Der Wortstamm ist ja derselbe, es ist nicht modern, es sind Moden. Und wenn Sie nachsehen werden unter Postmoderne, werden Sie unter den Kritikern der Postmoderne auch immer wieder den Verdacht geäußert finden, das sei ja eigentlich nur so eine Theorie Mode gewesen, eben zu viel Stil, zu wenig Methode. Die Mode, also denken Sie an die Kleidermode, die kennt ja nicht nur fortlaufend gerichtete Veränderungen, sondern eben immer auch Reprisen. Und wer seine Kleider lange genug aufbewahrt, der kann sie an die Kinder weitergeben und die finden das dann unheimlich toll, die alten Klamotten, weil, wie man so sagt, sie wieder modern geworden sind. Nun besteht in diesen Bereichen bei Malerei und Kleidermode immer ein Problem der Begrenztheit des Materials. Man kann eben mit Material nur einmal etwas ganz Neues machen. Man kann nur einmal zuerst die Leinwand, statt sie als Malfläche zu benutzen, mit einem Messer aufschlitzen. Der Nächste, der das dem schockierten Kunstpublikum dann auch noch vorführen will, der sagt, nee, da habe ich das schon mal gesehen, hat das schon mal einer gemacht. Nicht? Genauso mit der Länge der Hosenbeine, das können Sie auch. kürzer, 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 länger, 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 breiter. Irgendwann ist das Material erschöpft, es gibt dann Reprisen. Der Avantgardismus hat immer von dem ganz Neuen geträumt und das kollidiert eben strukturell mit der Begrenztheit des Materials. Von der Mode wissen wir, dass es zyklische Verläufe gibt. Es gibt das Phänomen des Déjà-vu. Ja, diesen ganzen Komplex werden wir morgen weiterverfolgen. Ich werde 4 Problemfelder morgen behandeln. Einmal werde ich fragen, worum geht es eigentlich? Es geht um die Diagnose der Gegenwart. Was ist eigentlich unsere Gegenwart? Es geht der Streit um die Bildung von Zeitabschnitten. Der Streit geht um die Gültigkeit. Und schließlich geht es um Gebieten. Gebiete, denn postmoderne Architektur kann man sich sehr gut vorstellen. Eine postmoderne Nierenbehandlung ist mir noch nicht untergekommen. Also es sind offensichtlich immer auch bestimmte Gebiete. Okay, den Drittsemestern kann ich noch sagen, wir bemühen uns, dass die Globalisierungsvorlesung wieder von 10 auf 11, wie im letzten Winter geschoben wird, dass sie nicht kollidieren mit dieser Vorlesung. Aber der Platz ist im Moment eng in der Uni. Deshalb haben Sie Geduld, vielleicht schaffen wir das. So viel für heute, haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.